Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die für Veränderungen etwas riskieren. Unser heutiger Gast ist Ruben Neugebauer und auch wenn ihr diesen Namen vielleicht noch nicht gehört habt, kennt ihr bestimmt seine Projekte. Sea-Watch, Leave No One Behind, Cabo Luftbrücke, die Liste der NGOs, bei denen Ruben agiert, organisiert und koordiniert, ist lang. Er selbst steht eigentlich ungern im Rampenlicht, macht wenig Lärm um seine Person auf den sozialen Netzwerken, er werkelt lieber im Hintergrund, vernetzt Menschen, Initiativen und NGOs. Ruben, schön, dass du da bist.
Moin Moin.
Zwischen welchen zwei Terminen kannst du dir heute Zeit für diesen Podcast hier nehmen?
Ja, ich fahre tatsächlich nachher noch zum Flughafen und mache Ausbildungsflüge für neue Crews für die Sea-Watch Luftaufklärungsflugzeuge auf dem Mittelmeer.
Okay, krass. Ich hole mein Kind nachher von der Schule ab. Auf jeden Fall ein anderes Level. In der heutigen Folge soll es um deine aktivistische Arbeit gehen, darum, wie du Menschen zusammenbringst und was dadurch alles möglich ist und wie du trotz Notlagen überall am Ball bleibst und vor allem den Kopf nicht in den Sand steckst. Außerdem hoffen wir, dass wir von dir vielleicht den ein oder anderen Tipp abstauben können, wie und wo Menschen aktiv werden. Und wir gehen direkt mal rein und werfen einen Blick zurück. Polizei, Fanverein, Knüppeldick e.V. Was hat es damit auf sich?
Ja, das war jetzt so eine Geschichte in meiner Jugend. Da ging es darum, dass damals das Versammlungsgesetz in Baden-Württemberg geändert werden sollte und wir da befürchtet haben, dass es zu einer Einschränkung von der Versammlungsfreiheit kommen könnte, weil das damals so war, dass Veranstaltungen schon ab 2 Personen quasi, wenn politische Inhalte geäußert werden sollten, als Versammlung zählen würde. Und Karlsruhe hat das später auch kassiert, dieses Gesetz. Also das war schon so, dass wir damit recht hatten mit unserer Einschätzung, dass das quasi Grundrechte einschränken würde. Und damals haben wir also als Satire-Demo den Polizeifanverein Knüppeldick e.V. gegründet und haben eben in vorauseilendem Gehorsam alle Veranstaltungen, die quasi 2 und mehr Personen umfasst haben, einfach ordnungsgemäß in vorauseilendem Gehorsam beim Ordnungsamt angemeldet. Die haben da ganz schön blöd geguckt, als da so irgendwie dieser Stapel an Formularen, den die dann wiederum ja bearbeiten müssen, immer höher wurde. Und ich denke, wir haben damit eben gezeigt, dass dieses Gesetz, abgesehen davon, dass es grundrechtlich fragwürdig war, auch einfach nicht praktikabel war damals.
Das Projekt, mit dem dich die meisten wahrscheinlich in Verbindung bringen, ist Sea-Watch, die Initiative für zivile Seenotrettung im Mittelmeer. Das hast du 2015 mitgegründet. Warum bist du seit Ende letzten Jahres nicht mehr dabei?
Ich habe einfach nach 8 Jahren in der zivilen Seenotrettung gesagt, ich brauche mal eine Pause. Ich bin dann mit meiner Freundin und unserem Van einfach ein bisschen durch die Gegend gefahren und habe versucht, mal wieder einen freien Kopf zu kriegen. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass es gut ist für Projekte, wenn die Leute, die von Anfang dabei sind, irgendwann auch dazu in der Lage sind, abzugeben und zu schauen, dass andere Leute mal die Entscheidungen treffen können und da auch so ein bisschen frischer Wind in die Initiativen reinkommt und man da nicht irgendwie so festgefahren wird irgendwann. Ich bleibe aber natürlich Sea-Watch erhalten. Wie gesagt, ich fahre jetzt nachher auch wieder zum Flugplatz, um da neue Crew zu trainieren. Also Sea-Watch ist nach wie vor für mich ein sehr wichtiges Projekt. Ich glaube, dass es leider Gottes Sea-Watch nach wie vor braucht. Wir sehen es jeden Tag auf dem Mittelmeer. Die Notlage dort hat sich überhaupt nicht verändert. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir zum Glück bei Sea-Watch sehr, sehr viele Menschen haben, die das genauso sehen wie wir. Also Sea-Watch ist seit 2015 richtig doll gewachsen. Wir haben mittlerweile eine zivile Flotte auf dem Mittelmeer, die auch nicht nur Sea-Watch, sondern sehr viele weitere Organisationen umfasst, die eben auch Schiffe aufs Mittelmeer entsenden zur zivilen Seenotrettung. Und das ist ein großer Erfolg. Und deswegen konnte ich mir da guten Gewissens einfach auch mal eine Pause nehmen.
Guten Gewissens eine Pause nehmen. Wie blickst du denn auf die Jahre bis hierhin zurück bei Sea-Watch?
Naja, es ist ja so, wir sind angetreten damals 2015, weil wir gesagt haben, wir wollen der Europäischen Union den Spiegel vorhalten. Wir wollen zeigen, was da auf dem Mittelmeer passiert. Es ist eine Situation, die man sich heute eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen kann. Damals war es zum Beispiel sehr schwer, Bilder zu kriegen von dem, was dort auf dem Mittelmeer passiert. Das hat sich ja total geändert. Wir haben mittlerweile eine Flut von Bildern, die zeigen, was da passiert. Nichtsdestotrotz hat sich an der Situation nichts geändert, beziehungsweise die ist sogar noch schlimmer geworden. Und die Gesellschaft in Europa hat sich immer mehr polarisiert. Wir haben in den letzten Jahren im Prinzip im Monatstakt irgendwo Asylrechtsverschärfungen bekommen. Also es ist tatsächlich so, dass wir da mit unserem Ansatz, damals uns selber überflüssig zu machen, was ursprünglich mal die Idee war, dass wir gesagt haben, wir kommen dahin, wir zeigen, was dort passiert. Wir sind im Prinzip auch gar nicht ein Rettungsschiff, sondern eine zivile Telefonzelle, die quasi die Staaten informiert. Deswegen ja auch Sea-Watch und nicht Sea-Rescue. Mhm. Also wir haben damals gesagt, wir fahren dahin, wir zeigen, was dort passiert und wir zwingen die Staaten dann eben ihren Job zu machen. Damit sind wir tatsächlich gescheitert. Es gibt zu wenig staatliche zivile Seenotrettung wie lange nicht. Also es ist so, dass sich im Prinzip Europa da aus dem Job rausgezogen hat. Das war 2015 tatsächlich noch anders. Damals ist die italienische Küstenwache noch gekommen, wenn wir einen Seenotfall gemeldet haben. Mittlerweile müssen wir das alles selber machen.
Wie bist du überhaupt in die humanitäre Nothilfe eingestiegen? Gab es für dich irgendwie so ein Erlebnis, das dich ins Engagement geführt hat?
Es ist tatsächlich so, dass mir das Thema Flucht und Migration schon sehr früh wichtig geworden ist. Es gab einen Fall in Tübingen, also ich komme aus Reutlingen, das ist 10 Kilometer weiter. Und dort war das so, dass die Schülersprecherin von einer Schule in den Kosovo abgeschoben wurde. Und auch ihre Geschwister, die alle in Deutschland aufgewachsen sind, deren Muttersprache Deutsch ist, wurden dann eben in ein Land abgeschoben, das die überhaupt nicht kannten, wo die die Sprache noch nicht mal gesprochen haben. Und das war für mich absolut unverständlich, wie man eigentlich auf diese Idee kommen kann. Und deswegen war für mich eben auch schon in der Kindheit das Thema Asyl, Flucht und Migration irgendwie wichtig. Ich habe dann eine Zeit lang als Journalist gearbeitet, war auf den Fluchtrouten nach Europa unterwegs und zum Teil auch in den Herkunftsländern. Und dann ja, gab es eben 2015 diese Situation, dass die staatliche Rettungsmission Mare Nostrum damals eingestellt worden ist und es absehbar war, dass sehr viel mehr Menschen ertrinken würden. Und da war für mich einfach klar, da müssen wir was machen.
Die Krisen reißen ja auch nicht ab. Folgend auf die schlimmen Ereignisse am 7. Oktober 23 löst jetzt aktuell die humanitäre Lage im Gazastreifen Entsetzen aus. Da bist du auch helfend beteiligt, oder?
Ja, wir haben eine Partnerorganisation, CADUS, die kennen wir im Prinzip, weil wir auf dem Mittelmeer zusammengearbeitet haben. Und CADUS ist eben eine humanitäre Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, in sehr komplexen Krisen medizinische Hilfe zu leisten. Ich bin selber auch Rettungssanitäter, war mit CADUS schon in zahlreichen anderen Einsätzen und helfe jetzt eben dabei mit, die Crews auf den Einsatz in Gaza vorzubereiten und unterstütze da so das Backoffice. Gerade ist ein sehr guter Freund von mir als Einsatzleiter in den Gazastreifen gestern eingereist und ich versuche die da so gut es geht von hier zu unterstützen.
Vielleicht kannst du unsere HörerInnen ein bisschen mitnehmen. Stehst du, was sagen die Menschen, mit denen du da vor Ort in Kontakt stehst? Wie ist die Lage vor Ort?
Die Lage ist absolut prekär. Es ist so, wir müssen uns vorstellen, in Rafah, das ist an der Grenze zu Ägypten, wo CADUS aktiv ist, ist ein Großteil der Bevölkerung des gesamten Gazastreifens mittlerweile, der ja ohnehin nicht besonders groß ist. Das heißt, da ist alles sehr, sehr verdichtet. Gleichzeitig gibt es Kampfhandlungen in unmittelbarer Entfernung. Also es es dann so, dass die dort einen sogenannten Trauma Stabilization Point betreiben. Das bedeutet im Prinzip so einen ersten Anlaufpunkt, wo Verletzte hingebracht werden und erst versorgt werden, bevor die dann irgendwo anders weiter versorgt werden können. Und da fangen die Probleme schon an. Also nicht nur, dass es sehr viele, sehr drastisch verletzte Personen gibt, die denen teilweise quasi direkt unter der Hand wegsterben, weil man da gar nicht mehr so viel machen kann, sondern es ist eben auch so, dass quasi die Weiterversorgung große Schwierigkeiten darstellt, weil es eben kaum noch funktionierende medizinische Infrastruktur gibt im Gazastreifen. Also wenn man sich das vorstellt in Deutschland, da würde man in die Notaufnahme kommen, da würde quasi mal so das Gröbste gemacht, Blutungen gestillt, intubiert, wenn nötig, etc. Und dann würde es erstmal in ein OP gehen und wenn man aus dem OP wieder rauskommt, wahrscheinlich auf die Intensivstation oder sonst wie stationäre Behandlung. Und daran mangelt es eben im Gazastreifen. Das heißt, wir haben es da auch sehr viel dann damit zu tun, dass sich Wunden zum Beispiel entzünden, was eigentlich bei einer adäquaten medizinischen Versorgung nicht notwendig wäre. Und das betrifft jetzt nur die medizinische Versorgung. Gleichzeitig haben wir da jetzt auch eine Hungersnot. Ich denke, viele haben in den Medien die Bilder gesehen. Meine Kolleginnen haben das quasi am Strand live mitbekommen, wie dann Hilfslieferungen mittlerweile aus Flugzeugen abgeworfen werden. Und da eben großes Chaos und große Not herrscht auf jeden Fall.
Egal was du machst, du lenkst mit deinen Projekten immer die Aufmerksamkeit dahin, wo andere eigentlich am liebsten wegschauen würden. Und die Bilder, die dir dabei begegnen, sind wahrscheinlich oft nicht leicht zu verdauen. Ich stell's mir auch nicht einfach vor, wenn ich weiß, dass ein guter Freund oder eine gute Freundin gerade in so einem Krisengebiet ist. Du hast mal in einem Interview gesagt, oft hilft es zu weinen. Wie gehst du mit dieser Belastung für die Psyche um?
Naja, also wichtig ist, dass man überhaupt damit umgeht und das nicht nur einfach in sich reinfrisst. Das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man damit umgehen kann. Zum einen rede ich natürlich viel mit FreundInnen drüber. Es ist aber auch so, dass ich zum Beispiel eine Therapie angefangen habe. Ich glaube, dass das was total wichtig ist. Also ich finde es auch wichtig, darüber zu reden, weil das Thema nach wie vor stigmatisiert ist. Ich glaube aber, dass das allen guttun würde. Also ich denke, eigentlich müsste das so wie zum Zahnarzt gehen sein, dass man im Prinzip einmal im Jahr zum Vorgespräch quasi zur Kontrolle geht und guckt, was so ist. Und wenn man irgendwie Probleme hat, sollte man Hilfe bekommen. So weit sind wir noch nicht im deutschen Gesundheitssystem. Es ist auch immer noch so, dass das ein Thema ist, das sehr stigmatisiert ist. Also ich hatte dann zum Beispiel direkt eine Diskussion mit dem Luftfahrtbundesamt, die erstmal gesagt haben, so jetzt drücken wir dir eine extra Untersuchung jedes Jahr rein, weil du machst ja Therapie, dann bist du ja quasi nicht mehr dazu in der Lage, quasi ein Flugzeug zu führen. Da musste ich erstmal irgendwie jetzt jedes Jahr sozusagen nochmal meine psychische Gesundheit unter Beweis stellen. Mit einem Gutachten. Ich glaube aber eigentlich wäre das was sehr viel mehr Menschen machen sollten. Weil es ja irgendwie so, also es ist in der deutschen Gesellschaft überhaupt kein Problem, sich die Probleme wegzutrinken und quasi zum Alkoholiker zu werden, aber wehe, man fängt an, darüber zu sprechen und zu sagen, natürlich ist es so, wenn man sehr viele schlimme Dinge sieht, das macht was mit einem, das ist völlig klar und dann redet man besser offen drüber.
Fühlst du dich manchmal so von der Realität entkoppelt, also dass dir quasi so Alltagsprobleme von anderen Menschen irgendwie banal vorkommen, wenn sie dir die erzählen?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das nicht tut und ich habe auch Alltagsprobleme so, also es ist völlig klar, dass auch bei mir ganz normale Probleme auftreten so und es ist ja auch so, man denkt dann immer, wenn man woanders irgendwie große Not sieht, dass das irgendwie so besonders krass ist, aber das ist ja eigentlich nur ein gradueller Unterschied. Wir haben das hier ja auch, also ich brauche ja nur in den U-Bahnhof bei der U8 reinlaufen und dann sehe ich auch, wie prekär die Lage für viele Menschen auch hier in Deutschland ist. Ich denke, es ist wichtig, dass das, klar, es ist eine Entscheidung, so, ne? ob ich hinschaue oder ob ich wegschaue, ist immer eine Entscheidung. Ich muss auch nicht in den Gazastreifen fahren, um festzustellen, dass es dort ein Problem gibt und genauso wenig aufs Mittelmeer. Also wir leben ja in einem Informationszeitalter man kriegt mit, was passiert. Oder man kann zumindest mitkriegen, was passiert. Und es ist halt eine Entscheidung, ob man das sehen will oder nicht.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Welt so langsam den Bach runtergeht. Wenn wir an einer Baustelle ansetzen, dann tut sich schon die nächste auf. Und eigentlich müsste doch vieles von politischer Seite geregelt werden. Ist das nicht manchmal enorm frustrierend? Also wie bleibst du da motiviert?
Naja, also ein guter Freund, ein Aktivist aus Österreich, hat mir mal gesagt, in Österreich sagen wir aufgeben, tun wir einen Brief.
Ja. Meine Mama ist Österreicherin.
Naja, und so würde ich das auch handhaben. Also ich meine, natürlich ist es gerade ziemlich frustrierend. Ich habe gestern meiner Freundin eine Grafik geschickt, die ich im Internet gefunden habe, wo es um den Anstieg der Meerestemperatur geht. Also die Oberflächentemperatur der Ozeane ist quasi im letzten Jahr quasi durchgängig. Quasi hat durchgängig Rekorde geschrieben, jeden einzelnen Tag, und ich habe dazu geschrieben, dass mir das Angst macht. So, und das ist auch so, das macht mir Angst. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr viele tolle Menschen gibt, die da was gegen tun wollen. Und ich habe jetzt gerade sind wir dabei, eine Kampagne aufzubauen gegen Rechtsextremismus, und da sitzen wir zusammen mit den Leuten von Fridays for Future. Und das zu sehen, dass es sehr viele Menschen gibt, die irgendwie verstehen, dass es hier Probleme gibt, dass die Probleme zusammenhängen und dass wir da zusammen was gegen tun wollen, ist total ermutigend, trotz allem.
Sehr schön. Motivation brauchen wir auch für unser erstes Spiel. Da geht es um schnelle Entscheidungen. Also ich stelle dir kurze Fragen und du antwortest so fix wie möglich. Wir haben 1,5 Minuten Zeit. Bist du ready?
Und das einem ADHSler, der keine Entscheidungen treffen kann. Ich werde es versuchen.
Das ist ein großes Experiment. Los geht's.
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was bereust du?
Vieles.
Wann schämst du dich fremd?
Jeden Tag. Wenn ich mir anschaue, was PolitikerInnen so von sich geben.
Ja. Wen bewunderst du?
Mein Team. Und tatsächlich auch sehr viele Menschen, die wir auf den Booten treffen, weil das wirklich viel Mut erfordert.
Eine wirklich kreative Beleidigung.
Eieieiei, ich komme aus dem Schwabenland, da gibt es einen kompletten Schimpfwortkalender, da muss ich jetzt wirklich überlegen, aber Lumbersegel finde ich zum Beispiel großartig.
Das ist sehr gut. Was gibt dir Hoffnung?
Zu sehen, wie viele Menschen sich nicht damit abfinden, was gerade passiert.
Wovon bekommst du nie genug?
Gleitschirmfliegen.
Geil. Von wie vielen berühmten Menschen hast du die Telefonnummer?
Da muss man überlegen, was berühmt bedeutet, aber es dürften ein paar sein.
Welche Überschrift möchtest du gern über dich lesen?
Ui. Es ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, Überschriften über mich zu lesen. Und es gibt so ein paar, die ich schwierig fand über die Jahre. Aber was würde ich gerne über mich lesen? Impro-Theater war noch nie meine Stärke, auf jeden Fall.
Okay, das war's schon. Du bist erlöst. aber hast du ein Beispiel für eine Überschrift, die du richtig beschissen fandst?
Die Welt hat mal mich auf den Titel gepackt, und das ging ursprünglich darum, eigentlich über Seenotrettung zu reden, und da haben die dann, glaube ich, irgend sowas geschrieben wie der junge Mann und das Meer, und ich fand das irgendwie total albern, weil das so auf mich zentriert war und überhaupt nicht um die Sache eigentlich ging, um die es mir ging. Vor allem hat mich der Artikel geärgert, weil die da im Prinzip mir nur so halb zugehört haben, und dann hatten wir darüber geredet, ob offene Grenzen eigentlich eine Option sind. Und dann haben die da so pauschal reingeschrieben, ich hätte das nicht belegt, ich hatte denen aber zahlreiche Studien genannt in dem Gespräch, die für mich eben zum einen gezeigt haben, dass der Pull-Faktor, der damals irgendwie diskutiert wurde, nicht existiert, was ja mittlerweile wirklich wissenschaftlich widerlegt ist. Also dieser Pull-Shit von wegen, dass nur weil Seenotrettung da ist, die Leute sich auf den Weg machen würden, das ist einfach wissenschaftlich widerlegt. Und auf der anderen Seite hatten wir eben darüber gesprochen, dass ja im Prinzip wird man ja immer sofort als Utopist verschrien, wenn man sagt, offene Grenzen sind eine Möglichkeit. Historisch ist das aber total absurd, weil es eigentlich umgekehrt ist. Also geschlossene Grenzen haben sich historisch nie durchgesetzt. Also es gibt kein einziges Beispiel davon, wo sich über einen historisch längeren Zeitraum quasi geschlossene Grenzen irgendwie gehalten hätten. Also es gibt so einige wenige Beispiele, wo das aktuell der Fall ist. Da ist es aber eher so, dass irgendwelche Diktaturen ihre Bevölkerung einsperren, wie das zum Beispiel in Nordkorea der Fall ist. Aber dass sozusagen entgegen Migrationsbewegungen Grenzen verschlossen werden, hat historisch noch nie funktioniert. Und im Gegenteil ist es allerdings so, dass Grenzöffnungen sehr häufig dazu geführt haben, dass es für die Bevölkerung Vorteile gab. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Europäische Union, die ihre Binnengrenzen geöffnet hat. Und da kann man immer sagen, naja, ist ja nur die Europäische Union, dafür hat man dann die Außengrenzen. Da war es aber so, wir hatten denselben rassistischen Diskurs, den wir jetzt haben mit Migration in die EU rein, hatten wir vor der Osterweiterung, wo es dann auch hieß, naja, die Bulgaren und die Rumänen, die kommen dann in unser Sozialsystem. Und das ist ja nur insofern passiert, als dass die als Arbeitskräfte in unser Sozialsystem kommen tatsächlich und wir ohne Menschen aus Bulgarien und Rumänien zum Beispiel hier ein Riesenproblem hätten mit unserem Sozialsystem. Wir haben einen Pflegenotstand und so weiter. Also deswegen finde ich das so immer ein ganz spannendes Thema, eigentlich drüber zu reden. Und da hatte ich mit der Welt sehr ausführlich drüber geredet und am Ende haben sie daraus gemacht, der junge Mann und das Meer. Das fand ich dann irgendwie so ein bisschen inhaltsbefreit. Also ich wünsche mir, wenn es um Überschriften geht, welche, die auch auf die 12 gehen und sagen, worum es eigentlich geht.
Hat doch irgendwie sowas Romantisierendes, der junge Mann und das Meer. Das passt, also naja.
Ja, ja.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Du hast ja eben schon gesagt in unserem Spiel, dass du dich jeden Tag für PolitikerInnen fremd schämst. Die sind ja eigentlich an vielen Stellen in der Bringschuld. Also Lücken, die da offen bleiben, füllen Menschen wie du zum Beispiel mit ihrem Aktivismus. Du nimmst die Dinge dann selbst in die Hand und bist unter anderem Geschäftsführer von Direct Action. Was genau ist das und was sind deine Aufgaben dort?
Ja, das ist im Prinzip eine Ausgründung, die ich mit einem Kollegen von Sea-Watch gestartet habe. Was wir machen wollen, ist im Prinzip jungen Initiativen dabei zu helfen, Infrastruktur aufzubauen. Wir haben das immer wieder erlebt, dass wir sowohl bei Leave No One Behind als auch bei Sea-Watch Anfragen bekommen von anderen, die eben irgendeine gute Idee haben, da an den Start kommen wollen. Und wir haben eben jetzt mit dem Aufbau von verschiedenen Projekten so die eine oder andere Erfahrung gemacht. Wie macht man das, dass man erfolgreich Fundraising betreibt? Wie kann man Projektmanagement regeln? Wie geht es eigentlich überhaupt, einen Verein zu gründen? Solche Dinge, die häufig dann schwieriger sind, schnell umzusetzen, als es auf den ersten Blick erscheint. Und da muss man das Rad nicht neu erfinden. Und wir haben da ja doch sowohl die eine oder andere gute Erfahrung gemacht, als auch einen Haufen Fehler gemacht in den letzten Jahren, die andere nicht wiederholen müssen. Und die Erfahrung wollen wir weitergeben. Und dafür haben wir das eben gegründet. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Also wir versuchen im Prinzip, Gelder einzuwerben, Spenden einzuwerben, um dann dazu in der Lage zu sein, unsere Erfahrungen quasi ohne Kosten für solche Projekte weiterzugeben und die auch mit unserer Arbeitskraft dabei zu unterstützen, schnell an den Start zu kommen.
Ich kenne das selbst auch als Selbstständige, dass ich immer anbiete, vor allem Jüngeren irgendwie Tipps zu geben, auch wenn es um Verhandlungen geht oder ums Netzwerken oder so. Warum findest du, ist das Teilen von solchen Erfahrungen und Infrastrukturen auch, wie ihr das auch bei Direct Action macht, so wichtig?
Ich glaube, dass es häufig so ist, dass, also wir leben in einer Zeit multipler Krisen, und es ist ganz oft so, dass so große etablierte Organisationen an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit kommen, weil wir sehr schnelle Entwicklungen haben, wo die dann teils zu langsam sind. Und dann sind es häufig halt junge Initiativen, die dann sehr schnell sehr gute Lösungen eigentlich finden für Probleme und mit sehr viel Engagement da reingehen, denen dann aber oft eben die Erfahrung und die Infrastruktur fehlt. Und da dann reinzugehen und zu sagen, wir unterstützen mit unseren Erfahrungen, kann das halt so ein bisschen boosten, sodass man dann halt ja zum Beispiel Spendengelder sehr viel effizienter einsetzen kann. Und bei den vielen Problemen, die wir haben, ist es ja eh schwer, die Hoffnung zu behalten. Aber wenn es dann schon Leute gibt, die sich da engagieren, dann möchten wir denen eben helfen, das möglichst effizient zu tun.
Wie entscheidet ihr, welche Projekte ihr unterstützt?
Zunächst mal die uns anfragen. Und dann ist es ja so, wir sind ja nicht allein. Also wir haben ja ein großes Netzwerk, und bisher ist es tatsächlich so, also wir sind auch gerade erst an den Start gegangen, aber bisher haben wir noch kein Projekt abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass wir das alles selber machen, sondern häufig ist es eben so, wenn wir dann eine Anfrage kriegen, dann denken wir, ach, da gab es doch diese Person bei der anderen Organisation, die nur wir wissen, dass die dieselbe Erfahrung gemacht hat. Das sind dann gar nicht unbedingt wir selber, sondern dann rufen wir da an und sagen, hey, könntet ihr euch vorstellen, vielleicht dieses neue Projekt mit zu unterstützen? Und das klappt sehr häufig, weil ich die Erfahrung mache, dass gerade, also sowohl im Bereich von NGOs, wo sehr viele Leute sowieso für die Sache arbeiten, als auch im kommerziellen Bereich. Also häufig ist es so, wir haben dann mit irgendwelchen Firmen zusammengearbeitet, und die MitarbeiterInnen haben eigentlich auch häufig Lust, mal was zu machen, was irgendwie ja die Gesellschaft nach vorne bringt. Und dann ist es gar nicht unbedingt nur so, dass das jetzt quasi die in Anführungszeichen Gutmenschen sind, die da sich engagieren würden, sondern dass man durchaus aus so einem Netzwerk ganz verschiedene Leute ziehen kann, die dann Lust haben, sich zu engagieren.
Du hast selbst mal in einem Interview erzählt, dass es in der NGO-Welt viel um PR geht, also darum, Logos zu platzieren, die Werbetrommel zu rühren und Spenden zu generieren und dass die eigentliche Arbeit vor Ort manchmal so ein bisschen hinten runterfällt. Trotzdem geht's ja nicht ganz ohne Aufmerksamkeit und Spenden. Wie findest du bei diesem Balanceakt die goldene Mitte, damit der Aktivismus die größte Wirkung entfalten kann?
Ja, ist eine gute Frage. Also es ist ja immer so, dass Einsätze auch finanziert werden müssen irgendwie. Dafür muss man natürlich ein Stück weit ja auch nach außen gehen. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass wir in der Seenotrettung das bisher immer so gehandhabt haben, dass eigentlich nie ein Schiff im Hafen bleibt, weil kein Geld da ist, während andere Organisationen Geld auf dem Konto bunkern. Also es ist sehr viel Solidarität untereinander und es war immer wieder so, dass wenn ein Schiff bei einer Organisation nicht rausfahren kann, dass dann eben andere Organisationen, die vielleicht in dem Moment ein bisschen besser aufgestellt sind, dann eben einspringen und da finanzielle Mittel auch weitergeben. Und das funktioniert sehr gut. Und dann finde ich es auch überhaupt nicht verwerflich, wenn man Gutes tut und darüber redet, so wie es immer so schön heißt. Ich finde es halt wichtig, dass die Sache im Vordergrund steht, also dass am Ende die Entscheidungen so getroffen werden, wie kann man am Ende wirklich den größten Impact generieren, weil das, denke ich, auch immer im Sinne der SpenderInnen ist. Also die meisten SpenderInnen haben vielleicht zum Beispiel das Sea-Watch-Logo irgendwo gesehen, weil Sea-Watch jetzt halt die größte Marke in Anführungsstrichen in dem Bereich ist. Die spenden ja aber für die zivile Seenotrettung und nicht, weil jetzt die Sea-Watch so viel toller als Sea-Eye finden.
Ja.
Und so verstehen wir das dann halt auch auf der anderen Seite und sagen, wir setzen das Geld halt so effizient wie möglich für die zivile Seenotrettung ein. Das bedeutet dann auch mal, dass wir vielleicht, wenn Sea-Watch gerade besser finanziert ist, wir dann halt Gleichzeitig aber sehen, dass ein Schiff nicht rausfahren kann, weil kein Geld da ist, dann finanzieren wir das halt. Und bei Leave No One Behind haben wir von Anfang an im Prinzip eine Organisation gegründet, die in erster Linie dafür da ist, quasi Gelder effizient einzusammeln. Also wir haben ein Team in Berlin sitzen, was eben immer wieder große Spenden, Kampagnen fährt, was dafür auch die Infrastruktur hat, ne? Also man muss ja irgendwie das dann auch alles abrechnen, das muss alles formell korrekt sein und dafür braucht man natürlich ein Büro, dafür braucht man natürlich MitarbeiterInnen und das ist alles was sich jetzt kleine Projekte zum Beispiel gar nicht leisten können unbedingt. Das heißt, da sagen wir halt, okay, wir übernehmen diese Rolle, wir haben dann auch Kontakte zu zum Beispiel Prominenten, die irgendwie dann zum Beispiel Spendenkampagnen mitfahren und dann geben wir das eben weiter an die Organisation, damit die sich eben auf die Arbeit konzentrieren kann. Das beste Beispiel dafür ist gerade unsere Spendenaktion für Gaza. Also da unterstützen wir Cardus mit Spenden, die wir im Prinzip über Leave No One Behind einsammeln, aber dann eben eins zu eins weitergeben an Cardus. Und dafür haben wir dann zum Beispiel Promis wie Lena Meyer-Landrut angefragt, die dann...
Hab ich gesehen, ja.
Das gepostet hat, die sich da auch hingestellt hat mit ihrem Namen und ja eben unsere Aktion unterstützt hat, was natürlich für Cardus super cool war, weil dann natürlich sehr viel mehr Geld zusammengekommen ist, als wenn jetzt einfach nur Cardus das auf ihrem Instagram-Account gepostet hätten. Und genau, das ist so ein bisschen so das Prinzip, das wir da fahren, dass wir sagen, wir kümmern uns eben dann um diesen Aspekt, damit sich eben andere komplett auf die inhaltliche Arbeit, auf die humanitäre Arbeit konzentrieren können.
Gibt es auch Konkurrenzdruck zwischen Hilfsorganisationen?
Also Konkurrenzdruck gibt es ja immer. Natürlich auch im NGO-Sektor. Wir leben im Kapitalismus. Wie soll es auch anders sein? Nichtsdestotrotz haben wir, denke ich, speziell im Bereich der zivilen Seenotrettung und mit Leave No One Behind gezeigt, dass Solidarität untereinander sich lohnt und man dann eben insgesamt für die Sache erfolgreicher sein kann, wenn man versucht, da solidarisch zu sein. Das heißt nicht, dass es jetzt gar keinen Konkurrenzdruck untereinander gibt, weil auch da müssen wir natürlich Entscheidungen treffen. Wir haben nicht unendlich Spendengelder zur Verfügung und dann muss man sich manchmal entscheiden, für welches Projekt man die jetzt ausgibt. Aber wir haben eben auch gezeigt, dass durch so ein solidarisches Miteinander man sehr viel erreichen kann. Und das ist ein Beispiel, was ich denke, was Schule machen könnte, auch in anderen Bereichen.
Vielen Dank. Wir spielen noch ein Spiel. Ich habe drei Quizfragen für dich, wo es so ein bisschen ums Schätzen und so geht. Und ich spiele einfach mal den Jingle ab und wir spielen los.
Puh, ganz schön schwierig. Entscheide dich.
Also erste Frage, Netzwerke spinnen, Menschen zusammenbringen, das ist dein Spezialgebiet. Passend dazu die erste Frage, was schätzt du, über wie viele Ecken kennst du Donald Trump?
4.
Ja, wahrscheinlich ist es bei dir sogar so, weil du so viele Menschen kennst.
Man unterschätzt es immer. Ich habe irgendwo mal gehört, dass man irgendwie jeden Mensch eigentlich über irgendwie erstaunlich wenig Ecken, ich habe die Zahl vergessen, kennt. Deswegen habe ich da jetzt... mit wenig geschätzt.
Genau, die Zahl ist 6,6. Das ist das sogenannte Jeder-kennt-jeden-Gesetz oder auch das kleine Weltphänomen. Das hat Ende der 60er Jahre der amerikanische Forscher Stanley Milgram hat diese These aufgestellt. Und man meint eben durch einige Experimente das belegen zu können. Nächste Frage. Wir bleiben beim Bild Netzwerke spinnen. Diesmal dreht es sich um unsere krabbeligen, achtbeinigen Freunde. Die Spinnen. Was meinst du, wie flott haben Kreuzspinnen circa 20 Meter Netz versponnen?
20 Meter Netz, das sind ja einzelne Fäden. Ich weiß, dass sie sehr viel Last halten können, diese Fäden. Wie schnell die ausspinnen, gute Frage. Aber die sind schon teilweise richtig fix, 20 Meter. Ich würde sagen 5 Minuten. Ich glaube an die Kreuzspinne.
Ein bisschen länger brauchen sie schon, 1 Stunde.
Na gut.
Ja. Dritte und letzte Frage. Du bist sicher ganz schön viel am Telefonieren. Das steht zumindest in einigen Interviews und Artikeln über dich. Da sind Funklöcher natürlich eher kontraproduktiv. In welchen deutschen Bundesländern wärst du, wenn es schlecht läuft, ab und zu mal aufgeschmissen? Also welche Bundesländer haben die meisten Funklöcher?
Also ich habe teilweise selbst in Berlin, was ja die Hauptstadt ist, keinen Empfang. Ich stand gestern am Hermannplatz und hatte Edge, während man auf jedem ukrainischen Acker, auch wenn man sich nahe der Frontlinie bewegt, immer noch volles 4G hat. Also das ist wirklich beeindruckend. Deutschland ist da ganz schön abgehängt.
Ja, also die am schlimmsten ist die Lage eigentlich im Süden. Nicht nur am Hermannplatz, sondern auch im Süden. Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz, das sind die Schlusslichter. Ich kenne das auch. Ich stand in Island mitten in der Walachei, um so Nordlichter zu sehen.
Ja, schön.
Und hatte halt volles Netz. Das ist, und sonst halt in Deutschland immer irgendwie nirgends. Naja, wir machen weiter mit unserem Gespräch. Ein paar Fragen habe ich noch. Du hast gerade schon gesagt, ihr entwickelt gerade eine Kampagne gegen rechts und im Moment gehen ja auch tausende Menschen seit Wochen auf die Straßen, um ein Zeichen gegen rechts und die AfD zu setzen. Die Bundesregierung hat da ist zum Teil mitgelaufen und hat dann trotzdem mit dem Rückführungsverbesserungsgesetz geantwortet und der Bezahlkarte für Geflüchtete. Und beides verstärkt irgendwie dieses menschenverachtende Narrativ. Wie fühlst du dich bei diesen Entwicklungen?
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte mit, ich schäme mich zum Teil für das, was da gesagt wird, weil ich das Gefühl habe, dass überhaupt nicht verstanden wird in der Regierung, was den Rechtsruck eigentlich ausmacht. Also ich glaube, es ist ein katastrophaler Fehlschluss, wenn man denkt, dass, weil jetzt irgendwie von rechts Migration thematisiert wird, dass das das Problem liegt. Ich glaube, das sind ganz andere Fragen, das sind ganz andere Abstiegsängste, die zum Beispiel darunter liegen, dass es die AfD so leicht hat, mit so einem Sündenbock-Narrativ da irgendwie erfolgreich zu sein. Und im Moment laufen die mir alle hinterher. Also AfD und CDU geben sozusagen den Diskurs vor. Und die Regierung inklusive Grünen und SPD setzen rechte Politik in die Tat um. Und ich glaube, wir haben eigentlich ganz andere Probleme. Also ich glaube, dass wenn wir gegen den Rechtsruck gewinnen wollen, dann ist der erste Schritt, die Schuldenbremse aufzugeben und zu sagen, wir stehen halt gerade am Beginn großer gesellschaftlicher Transformationen, ob wir wollen oder nicht, weil der Klimawandel kommt. Es gibt auch technologisch gerade sehr viel Neuerungen mit AI und so weiter. Und natürlich verunsichert es die Leute. Natürlich haben die Leute Sorgen. Und in dem Sinne muss man die Sorgen der BürgerInnen auch ernst nehmen, aber das heißt halt nicht, dass man dann auf die darüber gesponnenen rechten Narrative aufspringen muss, sondern man muss die darunterliegenden sozialen Fragen stellen. Und dazu gehört halt, dass man in einer Zeit großer Transformation natürlich investieren muss. Wir werden die sozial-ökologische Wende, die wir unbedingt brauchen, mit der Schuldenbremse nicht hinkriegen. Und wenn das nicht verstanden wird, dann sind wir wirklich aufgeschmissen. Und wenn von diesen Fragestellungen abgelenkt wird mit dem zum Beispiel sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetz, was eigentlich ein Remigration-Leitpaket ist, das auch überhaupt keinen großen Einfluss haben wird. So, ne? Also das sagt ja niemand, dass das irgendwie besonders viele Menschen am Ende mehr dann da irgendwie abgeschoben werden würden, selbst wenn man irgendwie glaubt, dass das richtig ist. Aber es entrechtet halt sehr viele und es gibt halt grundrechtliche Grundsätze auf und das ist halt hochgradig problematisch. Also das finde ich wirklich, wirklich schlimm.
Kannst du dir vorstellen, in die Politik zu gehen, um da was zu bewegen?
Ich würde sagen, ich bin in der Politik, weil Politik findet nicht nur im Parlament statt. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir in gesellschaftliche Debatten reingehen. Wir werden jetzt eine Kampagne starten, die heißt Bleibt stabil, wo es darum geht, stabile Orte zu schaffen, die sich zum einen klar von Rechtsextremismus abgrenzen und zum anderen aber auch sagen, wir wollen den demokratischen Diskurs uns zurückholen. Wir wollen zum Beispiel Chefinnenpositionen besetzen. Wir wollen, keine Ahnung, in unserem Café Diskussionsveranstaltungen mit allen demokratischen Parteien machen. Wir wollen mit unserem Sportverein ein Fußballturnier machen, wo alle willkommen sind, außer eben denen, die ausgrenzen wollen, außer den Rechtsextremen. Und das ist Politik. Ich glaube, wenn wir sozusagen diese Trennung machen zwischen den Politikern da oben und der Bevölkerung, dann zahlen wir eigentlich auf das ein, was die Rechten an Narrativen spinnen. Deswegen merke ich gerade, ich bin selber so ein bisschen vorhin bei dem Spiel da drauf reingefallen, wenn ich sage, irgendwie so die Politiker, da habe ich an genau dieses Rückführungsverbesserungsgesetz gedacht und an diese ganzen Narrative, mit denen quasi von den eigentlichen Problemen gerade abgelenkt wird. Ich glaube aber eigentlich ist es ganz wichtig zu sagen, Politik, das machen wir alle. Ich habe einige Freundinnen in unterschiedlichen Parlamenten, sowohl auf lokaler Ebene als auch zum Beispiel im Bundestag. Und natürlich haben die irgendwie noch mal eine andere Verantwortung, weil die dann die Gesetze beschließen oder eben nicht beschließen. Aber mit denen in Austausch zu gehen und das ist eben überall und für alle möglich, das ist Politik machen.
Was rätst du Menschen, die sich engagieren wollen, aber nicht wissen, wo sie anfangen können?
Man kann immer da anfangen, wo man ist. Und das ist gerade jetzt, wenn wir auf den Rechtsruck schauen, besonders wichtig, glaube ich. Wir haben im Spiel ja irgendwie gehabt, über wie viele Ecken kennt man wen. Donald Trump ist da jetzt natürlich nochmal ein Ozean dazwischen. Aber wir alle kennen, glaube ich, Leute mit rechtsextremen Positionen über sehr wenig Ecken, sogar noch sehr viel weniger, über eine oder zwei vielleicht nur, beziehungsweise auch einfach direkt in der Familie, beim Bäcker in der Schlange, wo jemand irgendwie einen rassistischen Spruch macht. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir uns im Alltag den demokratischen Diskurs wieder zurückholen und dass wir dort die Fragen stellen, um die es eigentlich geht. Also ich glaube, das Mutigste, was man gerade machen kann, ist, dass man in die unangenehmen Diskussionen gerade im persönlichen Umfeld reingeht. Weil wenn wir das alle machen, dann haben wir, glaube ich, wirklich eine Chance, uns da den Diskurs zurückzuholen.
Eine allerletzte Frage. Du hast gerade schon gesagt, bleib stabil wird eine Kampagne, die wir hoffentlich alle bald sehen und hören werden. Was wird man in Zukunft noch von dir hören, Ruben?
Das ist eine gute Frage. Ich würde ja sagen, ich würde hoffen, nicht allzu viel, weil wir alle gemeinsam es schaffen, eben diesen großen Transformationen zu begegnen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir gerade an ein paar historischen Wendepunkten sind. Also der Klimawandel kommt und wir haben gerade die Situation auch mit dem Krieg in der Ukraine zum Beispiel, dass hier die autoritären Staaten alles tun, um eigentlich demokratische Freiheiten auch in Frage zu stellen. Und das ist gleichzeitig so, dass in Deutschland die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter aufgeht. Also wir haben hier wirklich eine multiple Krise und die werden wir nicht lösen, wenn man die ganze Zeit immer nur von Einzelnen hört, sondern die werden wir dann lösen, wenn wir alle gemeinsam daran gehen und diese Fragen anpacken, wenn wir die sozialen Fragen stellen, wenn wir vor Ort die Basisarbeit machen, die nötig ist. Und dafür braucht es eben viele und nicht nur sozusagen einzelne Namen. Das heißt, wenn man immer nur die einzelnen Namen hört, dann schaffen wir das wahrscheinlich nicht.
Du hast zum Abschluss hier in diesem Podcast die Möglichkeit, quasi Werbung zu machen für Personen, für Initiativen, für Accounts, denen wir folgen sollten. Also was dir einfällt für deine persönliche Werbeanzeige. Ich schicke den Jingle los und dann darfst du.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ja, und zwar geht ihr am besten jetzt direkt auf bleibt-stabil.de. Da könnt ihr die stabilen Orte, die es in eurer Umgebung gibt, eintragen und auch selber stabile Orte schaffen, weil wir stehen gerade echt an einem schwierigen Punkt. Wir haben dieses Jahr mehrere Wahlen, wo die Gefahr besteht, dass die AfD Mehrheiten möglicherweise erlangen könnte und das können wir nur gemeinsam verhindern. Es ist gerade, ja, finde ich, fast das Wichtigste überhaupt, dass wir da stabil bleiben, weil alle anderen Fragen hängen damit dran, wenn wir ins Autoritäre kippen, wenn wir ins Rechtsextreme kippen, dann haben wir auch bei allen anderen Fragen verloren. Und deswegen ist das, finde ich, gerade der absolut zentrale Punkt. Und da kann wirklich jeder, jede von euch was machen. Deswegen schaut einfach mal vorbei auf bleibt-stabil.de, tragt da die stabilen Orte ein, schafft selber welche, geht in die Diskussionen, auch wenn sie unangenehm sind. Da wäre ich euch wirklich dankbar für.
Ich habe das parallel direkt gemacht. Ich bin hier in meiner Heimatstadt in Hannover im Vorstand ehrenamtlich von einem soziokulturellen Zentrum.
Ja, sehr schön.
Und das nächste, was ich nach diesem Interview machen werde, ist in diese Gruppe reinzuschreiben, dass ich möchte, dass unser Zentrum stabil bleibt. Und dann werde ich uns da eintragen. Vielen, vielen Dank, Ruben, für dieses Gespräch und für deine Arbeit.
Ja, vielen Dank dafür auch an dich, dass du da direkt aktiv bist. Das ist doch... super, wenn das so läuft, und das gibt mir Hoffnung, wenn das so funktioniert. Und danke auch an alle HörerInnen. Macht's wie Nina, tragt eure Orte ein, das wäre großartig.
Das macht ihr hoffentlich alle, und dann schaltet ihr in 2 Wochen wieder ein, wenn die nächste Folge ganz schön laut kommt. Zwischendurch könnt ihr unseren Podcast natürlich gerne abonnieren und Veto auf Instagram oder TikTok folgen. Bis dahin, tschüssi!
Tschüss.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin... Folgt uns auf Instagram und TikTok.